Als Mose erneut auf den Berg stieg, gab Gott nicht zuerst eine weitere Sammlung von Geboten, sondern eine Einladung zum gemeinsamen Essen und Ruhen. Diese Wendung stellt die gewohnte religiöse Logik auf den Kopf, statt Leistung fordert Gott Gemeinschaft und Genuss. Wie aber lässt sich dieses alte Kultbild in unseren Alltag übertragen, sodass Reinigung, Leben und Schutz aus echter Gemeinschaft mit dem Herrn erwachsen? Gottes Ziel, Gemeinschaft und Genuss vor Gesetzesmechanik. Wenn die Verordnungen in 2. Mose 34 auftreten, ist die erste Beobachtung, dass Gott weniger an einem äußerlichen Drill als an einer wiederhergestellten Nähe interessiert ist. Die Feste und Sabbate sind eingerahmte Zeiten, in denen die Gemeinschaft mit Gott gefeiert werden soll, sie laden das Volk nicht in erster Linie zu einem System moralischer Leistung ein, sondern zu einer gemeinsamen Gegenwart, in der das Herz genährt wird. So zeigt das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie ein Vater nicht das ehrwürdige Bekenntnis des Rückkehrers verlangt, sondern ein Fest des Empfangens bereitet, es heißt, und bringt das gemästete Kalb, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Gott wollte nicht, dass sein Volk versucht, die 10 Gebote einzuhalten. Vielmehr wollte er, dass sein Volk ihn genießt, mit ihm schmaust und in ihm ruht. Aus der Deutung folgt, dass Begegnung und Genuss die tiefere Methode Gottes sind, um sein Volk zu formen. Wer am Herrn teilnimmt und in seiner Gegenwart ruht, erfährt eine innere Reinigung und Erneuerung, die das Halten der Gebote nicht als erzwungene Last, sondern als natürliche Frucht eines erneuerten Herzens entstehen lässt. Die Folge ist keine Zweckmoral, sondern ein Leben, in dem Gehorsam aus Freude und nicht aus Pflicht entsteht, so verwandelt das gemeinsame Schmausen mit Gott Gesetzesmechanik in lebendige Nachfolge. Es bleibt eine ermutigende Perspektive, Gott will Menschen, die aus echter Nähe heraus leben. Das lädt zu einem stillen Vertrauen ein, nicht zu einem nach außen dringenden Leistungsstreben, sondern zu einer täglichen Rückkehr an den Tisch des Herrn, wo das Herz erneuert und die Schritte gelenkt werden. So endet die Wahrheit nicht in bloßer Theorie, sondern in der Praxis eines genussvollen Daseins vor Gott, das tröstet und stärkt. Und bringt das gemästete Kalb, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Die biblische Einladung richtet sich an ein Herz, das Gemeinschaft sucht statt bloßer Pflichterfüllung. Wenn das Feiern und Ruhen mit dem Herrn zur Gewohnheit wird, verändert sich das Innenleben, Gebote werden zu Ausdrucksmöglichkeiten eines bereits erneuerten Herzens. Dies ermutigt, das Leben als Einladung zum gemeinsamen Schmaus mit Gott zu sehen und darauf zu vertrauen, dass aus dieser Nähe echte Veränderung wächst. Die 3 Festzeiten im Alltag, Morgen, Mittag, Abend. Die alttestamentlichen Feste lassen sich wie eine geistliche Tagesordnung denken, Morgen, Tag, Abend, jeder Abschnitt eines Tages trägt eine eigene Gestalt des Umgangs mit Gott. Das Fest der ungesäuerten Brote weist auf einen morgendlichen Beginn, auf Reinigung und ein Leben, das ohne Sünde dem Herrn zugewandt ist. Pfingsten symbolisiert den täglichen Erhalt und das Erleben des auferstandenen Christus in unserem Innern. Das Laubhüttenfest trägt das Bild des Abendlichen, der Ernte und des gemeinsamen Bewohnens mit Gott. Beobachtet man die Texte, zeigt sich, dass diese Rhythmen keine einmaligen Riten, sondern fortlaufende Lebensmuster sein sollen. Am Morgen sollten wir das Fest der ungesäuerten Brote genießen, am Tag das Pfingstfest und am Abend das Laubhüttenfest. In der Deutung heißt das, wer diese Rhythmen geistlich lebt, erfährt wiederholte Reinigung, Zuwachs an Leben und eine Atmosphäre des Genusses, die das praktische Leben formt. Die alttestamentliche Instruktion erinnert daran, wie festlich und geordnet das Verhältnis zu Gott gedacht war, so heißt es, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Die strukturierten Zeiten dienen nicht nur der Erinnerung, sie durchtränken den Tag mit himmlischer Realität. Das ermutigende Bild ist das eines Tages, der von Gottes Gegenwart durchdrungen ist, Morgenreinigung, Tagesstärkung, Abendfreude, wiederholt und gesammelt ergeben diese Rhythmen eine Lebensweise, in der Reinigung, Wachstum und Genuss beständig zunehmen. Damit öffnen sich Wege, das geistliche Leben nicht als einzelne Disziplinen, sondern als fortwährende Erfahrung der Gegenwart Gottes zu entfalten. Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Und er soll die Gabe vor dem Herrn schwingen zum Wohlgefallen für euch, am andern Tag nach dem Sabbat soll der Priester sie schwingen. Die Feste als Tagesrhythmen laden dazu ein, den Tag in Segmenten der Gemeinschaft mit Gott zu denken, beginnend mit Reinigung, fortgeführt durch Erleben seiner Gegenwart, abgeschlossen in Dank und Gemeinschaft. Wer sich von dieser Perspektive tragen lässt, findet im Alltäglichen fortlaufende Gelegenheiten zur Erneuerung und zum Genuss des Herrn. Genuss als Waffe, wie gemeinsames Feiern den Feind fernhält. Die biblische Einsicht, dass der Genuss des Herrn zugleich Schutz bedeutet, ergibt sich aus der Verbindung von innerer Nahrung und geistlicher Wehr. Wer Christus als genussvolle Gegenwart aufnimmt, wird weniger empfänglich für fremde Verlangen und ängstliche Regungen. Der Genuss wirkt wie eine innere Immunität, die das Eindringen des Feindes erschwert. Beobachtet man das Leben der Gemeindegeschichte, zeigt sich oft, wo die Gemeinschaft das Feiern verlernt, öffnen sich Risse, durch die Verwirrung und Sünde eindringen können. Das zeigt, dass der beste Weg, gegen den Feind zu kämpfen, darin besteht, sich am Herrn zu erfreuen. Ich kann bezeugen, die Freude am Herrn ist der eigentliche Kampf gegen den Feind. Wir kämpfen, indem wir schmausen. Die Deutung dieses Zusammenhangs führt zu einer überraschenden These: Der wirkliche Kampf gegen den Feind geschieht nicht allein durch Abwehr und Anstrengung, sondern durch eine beständige Rückkehr zum Tisch des Herrn. Die Auferstehung Christi als Quelle lebendigen Genusses sichert dieses Leben, wie es heißt: Jetzt aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, die Erstlingsfrucht derer, die entschlafen sind. Die Nahrung des Herzens, das Genießen seiner Gegenwart, stärkt die Glieder der Gemeinde innerlich gegen Versuchung und Eroberung. Das ermutigende Ende dieser Betrachtung ist einfach: Genießen ist kein Luxus, sondern eine geistliche Waffe. In der Praxis bedeutet das nicht hektisches Tun, sondern eine ruhige Vorhaltung des Herzens bei Gott, die belebt, reinigt und schützt. Dieses Wissen spendet Zuversicht: Wer beständig am Herrn teilhat, steht nicht allein, weil die Freude an ihm eine Realität schafft, die den Feind in seine Schranken weist. Jetzt aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, die Erstlingsfrucht derer, die entschlafen sind. Das Genießen des Herrn erweist sich als schützende Kraft, es nährt das Innenleben, macht unempfänglich für zerstörerische Mächte und verwandelt das Ringen in stille Teilnahme an Christi Leben. In diesem Licht wird geistlicher Genuss zu einer kraftvollen, lebensschützenden Praxis, die ermutigt, immer wieder in die Gegenwart des Herrn zurückzukehren. Herr Jesus, danke, dass du uns nicht zum mühsamen Gesetzesvollzug, sondern zu Tisch und zur Ruhe bei dir einlädst. Schaffe in uns die Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft, die reinigt, belebt und schützt. Möge dein Geist uns täglich die Erfahrung schenken, dich morgens, zur Mitte des Tages und am Abend zu genießen, damit unser Leben von deiner Freude erfüllt und vor feindlichen Mächten bewahrt wird. Amen.